So, zu Beginn der Predigt bzw. zur Hinführung und Einleitung schauen wir erstmal zusammen ein Video an. Und ich möchte euch folgende Fragen mitgeben. Um welche Emotion geht es in diesem Video bzw. was löst es bei euch aus, wenn ihr es anschaut? Zweitens, für die, die sich's zutrauen, weil ihr euch in der Bibel so gut auskennt und alles von vorne bis hinten kennt, welche Gemeinde des Neuen Testaments würdet ihr mit dem Video in Verbindung bringen? Und wem das alles zu anstrengend ist, der guckt sich's einfach an und genießt es und kann irgendwelche sonstigen möglicherweise Beobachtungen machen.
Videolink in der Predigtbeschreibung.
So, okay. Was löst das aus? Welche Emotion? Haut mal einen raus.
Heiterkeit.
Begeisterung, etwas Verwirrung. Freude und Spaß. Okay, gut. Alles klar. Super. Mitmachen. Okay, toll. Gut, irgendjemand einen Tipp? Welche Gemeinde im Neuen Testament könnte das sein? Ey, das ist ein bisschen steil, ich weiß. Aber wenn ich sage, das, was ich gesucht habe sozusagen, war Freude. Okay, also vielleicht brauchen wir noch so Bibeltage für Erwachsene. Nein, also Freude ist tatsächlich im Brief an die Gemeinde in Philippi so das große Thema. Ja, da taucht dieser Begriff ganz häufig auf. Aber alles gut, dafür sind wir da. Kriege ich mal die Grafik bitte mit den Missionsreisen? Genau, also kurz zur Erklärung. Die Gemeinde in Philippi, ganz kurz zum Hintergrund. Die sehen wir da in der Mitte vom Bild oben. Seht ihr es? So Nordgriechenland, ja, zwischen Neapolis und Amphipolisi. Okay, also das war die erste Gemeinde, die der Apostel Paulus auf europäischem Festland gegründet hat, so ungefähr 48 bis 49 in dem Jahr. Und wenn es irgendeine Lieblingsgemeinde gibt von Paulus, dann waren es die. Also ich weiß nicht, ob wir alle so Paulus unbedingt gerne als Freund gehabt hätten. Der konnte ziemlich grob sein und, also was heißt grob, aber schon sehr direkt, formulieren wir es mal freundlich. Aber der fröhlichste, der unbeschwerteste, der praktisch unbedingt fröhliche und aufbauende, ermutigende Brief, das ist der an die Gemeinde in Philippi. Das waren auch die einzigen, die ihn finanziell unterstützen durften. Von keiner anderen Gemeinde hat er Geld angenommen. Ja, da wollte er wahrscheinlich ein bisschen Distanz halten oder wollte sich nicht beeinflussen lassen oder nicht abhängig machen. Aber die in Philippi, das waren so seine Herzenskinder. Ja. Und also wenn er mal ein bisschen gut drauf sein wollt oder was Positives braucht, dann lest den Brief durch, der ist nicht besonders lang. Danach geht es einem in aller Regel besser. Ich habe ein paar Verse rausgesucht aus der Mitte dieses Briefs, aus dem Zentrum. Das ist aus dem Kapitel 2. Der Brief hat zwar 4 Kapitel, aber da es im dritten schon losgeht, nun zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, ist also 2 offensichtlich doch die Mitte. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit folgenden Versen 1 bis 4. Wenn es also eine Ermahnung in Christus gibt, einen Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig, dass ihr nichts aus Streitsucht und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Mhm. Einer der Sätze, einer der Verse, die mich seit vielen Jahren begleiten und mir gerade im Kontext der Gemeinde, aber auch in Beziehungen ganz wichtig sind: In Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Das ist eine ziemlich steile Aussage und man denkt, wie soll denn das funktionieren? Ja, das passt ja irgendwie nicht so. Jeder den anderen höher schätzt, sich als einschätzt als sich selbst. Wer ist denn dann jetzt der Höhere? Das geht ja irgendwie logisch gar nicht auf. Ja? Aber mit Logik ist das immer so eine Sache in so einem Kontext. Wir schauen uns mal an einem Beispiel an, wie es funktionieren kann. Dazu, Jonathan, die nächste Grafik. So, genau. Und das lassen wir jetzt einfach mal da eine Weile stehen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unserem Orchester. Ja, das, was wir gerade eben gehört haben und versuchen, das hiermit in Verbindung zu bringen. Wenn man in einem Orchester spielt, dann ist das Musizieren in einem Orchester vor allem davon geprägt, genauso wie in einem Chor und genauso wie in einer Band und genauso wie in einem Musikteam, in erster Linie aufeinander zu hören. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste im Orchester ist, dass man aufeinander hört. In einem Orchester wird ein gemeinsames Spielen eines Stückes zum Inhalt. Das ist Sinn, Ziel und Zweck des Orchesters. Das gemeinsame Spielen eines Stückes, das in der Regel jemand anders komponiert hat und vom Dirigenten mit dem Orchester einstudiert wird. Teil eines Orchesters, Teil eines Musikteams, Teil eines Chors, Teil eines solchen Ensembles zu sein, bedeutet, einen sehr hohen Anteil an Pausen zu haben. Du spielst oder singst sehr oft überhaupt nicht. Es bedeutet, die Melodiestimme immer wieder jemand anderem zu geben, sie zu nehmen und sie wieder dann weiterzugeben. Und es bedeutet, die anderen viel häufiger zu begleiten und zu umspielen, als selbst die Melodiestimme zu haben. Das heißt, ich bin viel mehr begleitend unterwegs, als dass ich selbst im Vordergrund stehe. Der Sinn, das Ziel, der Zweck, der Zielpunkt eines Orchesters ist das Musikstück, das wir gemeinsam spielen. Und das Ziel des Musikstücks ist das Publikum. Und das Zielpunkt des einzelnen Musikers im Orchester ist das Orchester. Wir bekommen also eine wunderschöne Reihenfolge, dass der einzelne Musiker sich in das Orchester einfügt. Das Orchester fügt sich in das Musikstück ein und ordnet sich dem unter. Und das Musikstück wiederum ist dazu da, um das Publikum zu erreichen. Und wenn das alles gut funktioniert, dann kommt am Ende, genauso wie wir es gesehen haben, der große Applaus aus dem Publikum an das Orchester zurück. Einzelner Musiker, Orchester, Musikstück, Publikum, Publikum, Applaus, Orchester. So funktioniert das. Und dann gibt es noch einen Dirigenten, den haben wir hier gar nicht gesehen. Also ich weiß es, wer es ist, aber nur, weil ich das Orchester kenne. Das war der eine Herr, der ein paar Mal aufgetaucht ist, der am Klavier saß mit jemand anders und die da vierhändig gespielt haben. Ansonsten haben wir hier keinen ausgewiesenen Dirigenten gesehen. Da haben wir nur die Konzertmeisterin gesehen, also die Stimmführerin in der ersten Violine. Die gibt dann das Signal. Aber es gibt einen Dirigenten, der also mit dem Orchester das Musikstück einübt. Und dann gibt es noch einen Komponisten, der dieses Musikstück geschrieben hat. Wenn wir das jetzt auf den Gemeindekontext schauen wir uns noch ganz kurz das an, noch ein bisschen Gossip, bisschen Klatsch und Tratsch aus der Orchesterwelt. In so einem Orchester spielen ja lauter Menschen. Und wo es Menschen gibt, gibt es Beziehungen. Und wo es Beziehungen gibt, gibt es auch immer ein bisschen Stress oder ein bisschen Vorurteile oder ein bisschen Klatsch und Tratsch. Nur so ein paar Beispiele. Also das, was ihr ganz links seht, das ist die erste Geige. Hier kommt es nicht ganz so gut raus, aber das links ist die erste Violine. Das sind die, man sagt ja, da spielt jemand die erste Geige. Wer die erste Geige spielt, ist normalerweise, wer den Ton angibt und die Melodie hat. Wisst ihr, warum die Leute in der zweiten Violine, das sind die rechts daneben, immer so nett sind? Nee, weil die ganzen ehrgeizigen Idioten in der ersten sitzen. Das in der Mitte sind die Bratschen oder Viola. Über die wird gesagt, das sind die, die es in der Geige oder in der Violine nicht geschafft haben. Da gibt es immer zu wenige davon und wer sich nicht durchgesetzt hat in der Violine, der geht, lernt dann eben Bratsche. Da gibt es auch ganz üble Witze drüber, dass die ein bisschen langsam sind oder so. Aber das ist alles noch der Hochadel. Ja? Also die da unten, die Streicher, die Streichfamilie, das sind natürlich die, trotz allem natürlich die Allerbesten. Könnt ihr euch vorstellen, was der Konzertmeister, also der beste Violinist, ja, über den denkt, der die Triangel spielt? Bist du auch Musiker? Kriegst du dafür auch Geld? Der spielt vielleicht 3 Takte am ganzen Abend. Klingelingeling. Also das ist übertrieben. Ja. Aber nur so. Also wenn ihr euch das so vorstellt und seht die Blechbläser. Blechbläser sind legendär für ihr schlechtes Taktgefühl und dass sie nicht wirklich so feine Zwischentöne hören können. Ja. Und so weiter. Und die von den Schlaginstrumenten, wie gesagt, das sind sowieso nicht richtige Musiker. So kann man miteinander umgehen und so kann man miteinander reden und übereinander reden. Aber was wir hier gesehen haben in dem Orchester, wie die gespielt haben, ich glaube, da hatte keiner den Eindruck, dass die so ein Verhältnis zueinander haben. Gut, bei einem brasilianischen Jugendorchester sind die Perkussionisten, also die Schlaginstrumente, ganz sicher nicht unterrepräsentiert und ganz sicher nicht schlecht angesehen, weil da geht es um viel Rhythmus. Und was auch noch bemerkenswert war, der Dirigent, den haben wir gar nicht gesehen. Wenn ich euch nicht gesagt hätte, dass es der am Klavier ist, ihr hättet es nicht gewusst und ihn vielleicht auch nicht vermisst. Also, das zum Orchester. Jetzt holen wir das mal in unseren Gemeindekontext. Was bedeutet das für uns? Ich mache mal ein paar freie Übertragungen. Das Musikstück, das wir einüben, worum es geht, das ist die Liebe Gottes. Der, der das komponiert und geschaffen hat, das ist Gott. Der Dirigent ist Jesus, der das mit uns einübt. Und wenn Jesus nicht mehr da ist, weil er gerade am Klavier sitzt, dann ist es der Heilige Geist, der die Gemeinde leitet, weil wir durch Jesus darin unterwiesen worden sind, was die Liebe Gottes bedeutet. Das Publikum, für die wir das alles einüben und darstellen und präsentieren, das sind alle Menschen, das ist die ganze Welt und nicht nur die Menschen, sondern auch die ganze Schöpfung. Und wenn wir unseren Job gut machen, dann begeistert unsere Performance und unsere Liebe die Menschen um uns herum und die ganze Schöpfung. Und sie jubeln und sie applaudieren und sie fordern eine Zugabe und vielleicht wollen manche sogar mitmachen. Was leiten wir daraus ab? Was sollen wir tun? Das Bild der demütigen Wertschätzung aus dem Vers, in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst, kann, wenn man es weiß, so ein bisschen was auslösen, eine Erinnerung an ein Bild, das Jesus gegeben hat, als er mit seinen Jüngern gesprochen hat, und zwar, als er ihnen die Füße gewaschen hat. Jesus, ihr Meister, ihr Vorbild, ihr Anführer, ihr Rabbi, ihr Christus, ihr Messias, hat ihnen die Füße gewaschen und hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, wie ihr miteinander umgehen sollt. Denn wenn ich euch die Füße wasche und ich bin der Dirigent und ich bin der Chef des Orchesters und ich bin es wirklich, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen in dieser Demut und in dieser Hingabe. Konkret sieht es im Umgang untereinander so aus, dass wir beständig aufeinander hören, uns zuhören, uns im Blick haben, die Melodie und das Wichtige und die Ehre und die Wertschätzung und den Respekt nicht für uns in Anspruch nehmen, sondern vor allem einander zusprechen und zugestehen. Und je mehr wir uns als Einzelne an dieses Orchester, in diese Gemeinde hineingeben und je mehr wir als Gemeinde uns der Liebe Gottes hingeben, als dem Musikstück, das uns gegeben ist, und je mehr wir dieses Musikstück, diese Liebe Gottes auf die Menschen und die Schöpfung hin leben und zeigen und praktizieren, desto näher rücken wir an das Herz desjenigen, der das Stück geschrieben hat, an das Herz Gottes. Wir machen den Raum jetzt noch mal ein bisschen auf. Ich habe vorher diese vier Verse gelesen und ich lese jetzt einfach noch mal und zum besseren Verständnis und zur besseren Einordnung ein paar Verse davor und ein paar Verse danach. Vor allem, lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht. Ob ich, Paulus, komme und euch sehe oder ob ich fern bin, ich möchte hören, dass ihr in einem Geist feststeht, einmütig für den Glauben an das Evangelium kämpft und euch in keinem Fall von euren Gegnern einschüchtern lasst. Das wird für sie ein Zeichen dafür sein, dass sie verloren sind und ihr gerettet werden, ein Zeichen, das von Gott kommt. Denn euch wurde die Gnade zuteil, für Christus da zu sein, also nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch seinetwegen zu leiden. Denn ihr habt den gleichen Kampf zu bestehen, den ihr früher an mir gesehen habt und von dem ihr auch jetzt hört. Wenn es also eine Ermahnung in Christus gibt, einen Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig, dass ihr nichts aus Streit sucht und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut. Schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Ich denke, wenn wir vorher diese vier Verse isoliert gesehen haben, jetzt der Kontext nochmal ein ganz anderes Bild aufmacht. Das wird viel größer, das ist viel mächtiger und auch ein bisschen furchteinflößender und viel ernsthafter als das, was wir vorher vielleicht wahrgenommen haben. Warum? Die von uns angemahnte Demut und Wertschätzung und Hingabe wird hier mit Christus in Zusammenhang gebracht. Er ist der Vorkämpfer, er hat es uns vorgelebt und er hat uns den Weg in diese Nachfolge vorgeebnet. Wir hören hier Dinge wie: Euch wurde die Gnade zuteil, für Christus da zu sein. Also nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch seinetwegen zu leiden. Das steht vor unserem Predigttext. Und nach dem Predigttext wird beschrieben, wie Jesus hinabgegangen ist und alles, was Gott gleich und Gott ähnlich an ihm war, freiwillig aufgegeben hat und hingegeben hat, um dann erhöht zu werden. Geben wir uns also hin, wie er es tut. Und lieben wir einander, wie er es tut. Und sind wir gehorsam, wie er es war. Dann werden auch wir erhöht und wiedererweckt und in die Herrlichkeit gehoben, wie er es wurde. Und die Freude, die wir an diesem Jugendorchester gesehen haben, die wird uns erfüllen und die wird nach außen dringen. Zum Schluss, was wirst du tun? Was heißt das, den anderen in Demut höher achten als sich selbst? Es geht. Wenn ich es positiv formuliere, dann würde ich sagen, der Stimmführer der ersten Violine, der Konzertmeister, wird über die Triangel sagen: Ich kann spielen, wie ich will, aber das kann ich nicht. Die Holzbläser werden über die Blechbläser sagen: Egal wie schön wir spielen, aber die Power kriegen wir nicht. Und die Pauke wird sagen: Egal wie sanft ich spiele, aber so eine Melodie wie die Violine kriege ich nicht hin. Das heißt, jeder bleibt bei seinem Instrument. Keiner wird seins weglegen und das andere haben wollen. Aber jeder wird sich dessen bewusst sein, wie sehr die anderen ihn ergänzen und unterstützen und tragen. Auf dich bezogen, auf uns als Einzelne, folgende Fragen, die hilfreich sein könnten. Was bewunderst du an deinem Nächsten? Was kannst du von ihm oder von ihr lernen? Wo ergänzt er oder sie dich in einer Weise, die du selbst niemals abdecken könntest? Wo kannst du dein Ego und deine Ansprüche zugunsten des Wohls des anderen zurücknehmen? Also die Melodie abgeben, zuhören statt reden. Und wo kannst du mit deinen Gaben in erster Linie dienen und nicht in erster Linie glänzen? Wir nehmen uns einen Moment der Stille. Ihr dürft gern die Augen schließen. Und ich bete dann noch zum Schluss. Herr, wir danken dir für deine Liebe und deine Hingabe. Wir danken dir für deine Demut, deine Wertschätzung und deinen Respekt an uns und für uns. Wir danken dir dafür, dass du den Weg vorausgegangen bist. Du bist der Einzige, der für sich hätte in Anspruch nehmen können, dass man ihn anbetet, dass man ihn hochhebt. Du bist der Einzige, der es nicht nötig hatte, sich zu erniedrigen und uns die Füße zu waschen. Wir danken dir dafür, dass du uns auf Augenhöhe begegnest, obwohl wir nicht mit dir auf Augenhöhe sind. Wir danken dir für deine Hingabe und deine Liebe. Und wir bitten dich: Öffne unsere Augen, unsere Herzen, öffne unsere Ohren, dass wir in der Lage sind, diese Liebe, mit der du uns gedient hast, diese Wertschätzung und diese Demut zu erkennen und aneinander zu üben und zu praktizieren. Und wir bitten dich, dass wir in der Lage sein werden, dich als den guten Dirigenten zu sehen und uns von dir darin unterweisen zu lassen, was die Liebe Gottes in unserem jeweiligen einzelnen Leben bedeutet und wie wir sie weitergeben können. Und wir danken dir dafür, dass wir wissen, wir beten nicht umsonst, denn du hast zugesichert, dass du in uns nicht nur das Wollen und das Verlangen nach deiner Liebe schenkst und schaffst, sondern auch das Vollbringen deiner Werke, damit wir wirklich deine Brüder, deine Schwestern und die Söhne und Töchter des Vaters sein können. Dafür danken wir dir in deinem Namen. Amen.
Videolink in der Predigtbeschreibung.